Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Julius Stucke. Hallo, und wir begegnen hier heute einem Stückchen russischer Popkultur.
Nämlich herzlich willkommen, Alla Pugaschowa!
Und diese Popkultur trifft auch auf Politik heute.
Einfach, für dich ist alles, alles so einfach.
Und nicht nur die, sondern unterschiedliche Generationen. Tja, zwei Beispiele, von denen eine oder einer der Linie des Präsidenten Rückendeckung gibt, während die oder der andere Kritik übt. Wer für was steht und was dahinter steckt, hören Sie heute bei uns. Welche Antwort, welchen Umgang finden KünstlerInnen mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine? Mit einem, der ja in Russland selber gar nicht so heißen darf. Und damit ist ja eigentlich auch schon klar, es ist gar nicht so leicht, da zum Beispiel einen kritischen Umgang zu finden. Wir haben hier im Kompressor verschiedene Beispiele, unterschiedliche Beispiele. Zum Beispiel ein Rapper, der Künstlername Timati, der sich in seiner Zeit durchaus gewandelt hat vom gesellschaftskritischen Künstler zu einem Unterstützer Wladimir Putins. Und man kann sagen, der jetzt Nutznießer der ganzen Lage ist, denn er füllt da Lücken aus. Lücken, die westliche Unternehmer, die gehen, hinterlassen und übernimmt jetzt zum Beispiel hunderte Filialen der Starbucks-Kette. Gesine Dornbüt stellt ihn und seine Haltungen vor.
Russlands Kulturszene ist seit langem gespalten. In jene, die gegen Putin und deshalb verstummt oder im Exil sind, und in jene, die mit der Anbiederung an das System viel Geld verdienen. Timati gehört zur zweiten Sorte. Es ist der 18. März 2022. Im Moskauer Luzhniki-Stadion treten Putin-treue Musiker auf. Seit fast einem Monat feuert Russland Raketen auf die Ukraine, zerstört dort ganze Städte. Nach dem Song hebt Timati die Finger zum Victory-Zeichen.
Ich habe mich in keinem Moment meines Lebens geschämt, ein Bürger Russlands zu sein. Ich finde, diejenigen müssten sich schämen, die im Ausland sind. Ich denke, dass wir das beste Land der Welt haben, ganz egal, was die Leute reden.
Timati klang mal ganz anders. Bereits als Jugendlicher gründete er seine erste Band, VIP 77. Mit ihr rappte er zum Beispiel über Rassendiskriminierung und Verwahrlosung.
Eltern kriegen es nicht hin, nüchtern zu sein, können nur saufen und prügeln. Eine dumme Herde ohne moralische Prinzipien. Das brauchen die Typen aus den Fraktionen, Kanonenfutter für ihre Aktionen.
Timati schrieb sich an der Higher School of Economics ein und brach das Studium gleich wieder ab. Das Showgeschäft war verlockender und er hatte was zu sagen, beziehungsweise Fragen.
Warum gibt es in den Regionen überhaupt kein Geld und aller Schotter geht nach Moskau? Warum kämpfen wir gegen Tschetschenien? Warum führen wir Krieg? Wo sind die unabhängigen Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen, Zeitschriften? Wo ist die Demokratie? Wo die Freiheit? Kein Geld, keine Romanzen. Kein Geld, keine Chancen.
Die Suche nach Demokratie und unabhängiger Presse gab er bald auf. Dafür gab es Finanzen und auch Romanzen, zunächst mit Wladimir Putin. Als der 2012 für eine dritte Amtszeit als Präsident kandidierte, nahm Timati ein Unterstützervideo auf.
Ich glaube, Wladimir Wladimirovich hat genug Erfahrung, um alle Fragen zu lösen. Ich glaube an seine Erfahrung.
3 Jahre später verfasste er den Song »Mein bester Freund, Präsident Putin«. Und veröffentlichte das Video ausgerechnet an Putins Geburtstag. Woher der Sinneswandel? Dem Internetsender Dosht sagte Timati damals:
Ich habe viele Dinge überdacht. Als ich jung war, wollte ich Partys und Mädchen. Jetzt bin ich weiter. Mit über 30, wenn du Kinder hast, denkst du an andere Dinge. Ich denke jetzt mehr daran, welche Botschaft ich der Jugend vermitteln kann. Ich möchte lieber der Gesellschaft nützen, als Party zu machen.
Putin will er nie persönlich begegnet sein. Anders verhält es sich mit Ramzan Kadyrov, dem Willkürherrscher der russischen Teilrepublik Tschetschenien, der Kritiker foltert und verschwinden lässt. Vor 5 Jahren eröffnete Timati in Grozny ein Restaurant, Brit Burger, gemeinsam mit Kadyrov, passenderweise auf dem Putin-Boulevard. Das Staatsfernsehen berichtete. Mittlerweile hat Timati ein ganzes Imperium von Geschäften. Er betreibt Tattoo-Studios, Schönheitssalons und Barbershops und veranstaltet Surfcamps auf den Malediven. Forbes bezifferte sein Jahreseinkommen 2021 mit umgerechnet mehr als 10 Millionen US-Dollar. In diesem Sommer übernahm er mit einem Partner die Kette Starbucks. Sie läuft jetzt unter dem Namen Star Coffee. Das Label und die Speisenauswahl ähneln dem US-amerikanischen Original. Bei Instagram liken Hunderttausende Fotos von den Eröffnungen der Filialen. Aber es gibt auch kritische Kommentare wie: zu schwach, um sich was Neues auszudenken. Möglicherweise hat Timati den Bogen überspannt. Das zeigte sich 2019 vor den damaligen Wahlen zum Moskauer Stadtparlament. Viele junge Leute protestierten gegen den Ausschluss oppositioneller Regionalpolitiker von der Wahl. Timati aber veröffentlichte einen Clip mit einer Liebeserklärung an Moskau, der Stadt, in der es Burger gebe und keine Gay-Paraden und in der er nicht auf Kundgebungen gehe. Das Video erhielt eine Rekordzahl von Dislikes. Am Ende entfernte Timati es. Zu viel Anbiederung kann auch nach hinten losgehen.
Gesine Dornbitt über den Rapper Timati. Ein Beispiel der jüngeren Generation und ein Beispiel für einen Unterstützer der Politik Wladimir Putins. Dass es allerdings aller Repressionen zum Trotz auch anders geht, das besprechen wir in einem Beispiel gleich. Entspannt Musik machen und die Realität ignorieren, das kommt für manche KünstlerInnen natürlich nicht in Frage, denn viele Kunst ist politisch. Nur was, wenn sie eigentlich politisch nicht ehrlich ihre Meinung sagen darf? In Russland ist der Krieg offiziell kein Krieg und Kritik gefährlich. Jetzt hat aber nun eine Künstlerin klar Kritik geübt, und zwar nicht irgendeine, sondern eine sehr berühmte russische Künstlerin à la Pugatschowa. Eine Million scharlachrote Rosen à la Pugatschowa. Angeblich immer noch ein bei Hochzeiten sehr beliebter Song. Über sie, über die Kritik, die sie nun äußert und die Frage, was das vielleicht bewegen könnte, spreche ich mit Florian Kellermann, Korrespondent für Russland. Herr Kellermann, à la Pugatschowa in Russland wirklich ein sehr, sehr großer Name. Auch darüber hinaus, aber vielleicht erzählen Sie uns trotzdem noch mal ein bisschen mehr. Wer ist diese Künstlerin?
Ja, sie war der Schlagerstar in der Sowjetunion in den 1970er und 80er Jahren. Und dieses Lied, das wir gerade gehört haben, also jeder, der in einem Land wohnt, das früher mal zur Sowjetunion gehört hat und, sagen wir mal, über 25 ist, der kennt es auf jeden Fall. Sie hat aber auch so ein bisschen mit anderen Musikformen experimentiert und war da eben auch ein bisschen kreativer als jetzt zum Beispiel viele, ja, die in Deutschland in der Hitparade oder so aufgetreten sind. Wie beliebt sie war, hat sich schon in der Sowjetunion gezeigt. Da waren kurzzeitig ihre Lieder verboten, als sie mal nach der Tschernobyl-Katastrophe aufgetreten ist und aufgrund mannigfacher Proteste ist das Verbot wieder aufgehoben worden. Vor etwas über 10 Jahren gab es mal eine Umfrage unter Russinnen und Russen, wen man zur gesellschaftlichen Elite zählen sollte, und damals ist sie als auf dem 3. Platz gelandet, hinter dem heutigen Präsidenten Wladimir Putin und dem Ex-Präsidenten Dmitri Medvedev. Heute ist sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so beliebt und berühmt, aber trotzdem ja immer noch ein wichtiger Name. Vor 3 Wochen ist sie aus Israel zurückgekehrt, wohin sie kurz nach Kriegsausbruch ausgereist ist.
Mhm. Ausgereist, worin ja vielleicht auch schon ein Stückchen Haltung steckt. Und jetzt hat sie eben auch ganz klar und deutlich über Haltung hinaus Kritik geübt am Krieg Russlands.
Ja, genau. Auslöser war ihr Mann, Maxim Galkin, der eben als ausländischer Agent jetzt bezeichnet wird in Russland offiziell. Und da hat sie einen Eintrag geschrieben bei Instagram auf ihrem Profil und hat gesagt, bitte bezeichnet mich auch so, wenn ihr meinen Mann schon so bezeichnet. Und dann hat sie eben auch den Krieg kritisiert. Und die Worte sollte man zitieren, weil sie eben dann doch Raum für Interpretation lassen. Sie sagt, würde eben gerne, dass das Sterben unserer Jungs, wie sie sagt, endet, weil die sterben nur für illusionäre Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer russischen Bürger belasten. Und das ist also, sie sagt nicht, wir müssen den Krieg beenden, weil Krieg allgemein falsch ist, weil wir die Ukraine als souveränen Staat bestehen lassen sollten. Nee, sondern sie sagt eben, es sind illusionäre Ziele. Das heißt, wir können das nicht erreichen, was Putin sich da vorstellt. Es kann sein, dass sie das eben so meint, oder es kann auch sein, dass sie es eben so formuliert hat, um eben eine möglichst große Verbreitung dieser Meinung dann auch, viele Unterstützer meine ich, zu finden. Eben diejenigen, die generell gegen den Krieg sind, aber auch diejenigen, die sagen, ja, vielleicht ist der Krieg irgendwie gut, aber nicht so, wie wir ihn eben führen, so ist er eben nicht gut.
Es ist eine berühmte Person mit eben auch einer langen Geschichte und einer vielfältigen Geschichte im Land. Passt das jetzt zu ihr, diese Kritik und diese Haltung, oder hat das überrascht?
Ja, ein bisschen hat es schon überrascht, insofern, als sie sich eben seit Kriegsbeginn nicht geäußert hat, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann Maxim Galkin, der auch berühmt ist als Showmaster und Komiker. Ein bisschen klang es an vor 2 Wochen, als sie zur Beerdigung von Michail Gorbatschow, dem letzten Staatschef der Sowjetunion, aus Israel eben nach Moskau zurückgekehrt ist. Und da hat sie eben lobende Worte gefunden für Gorbatschow, die schon ein bisschen danach geklungen haben, als hebe Gorbatschow sich damit deutlich ab von Putin. Und der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hatte dann geantwortet, hat auch ein bisschen gewarnt und aber auch was verraten. Also er hat gesagt, Sie wissen doch, dass Putin gegen Ihnen über positiv eingestellt ist, also mit dem Unterton, sorgen Sie dafür, dass das auch so bleibt. Und er hat verraten, dass die beiden sich öfter getroffen hätten und ein mehr oder weniger freundschaftliches Verhältnis auch gehabt hätten.
Jetzt ist, Sie haben es gesagt, da steckt so eine vorsichtige Drohung hin da drin. Jetzt ist das potenziell ja etwas Gefährliches, Folgenreiches, Kritik im Land zu üben. Sie war, Sie haben es beschrieben, nach Israel ins Exil gegangen. Jetzt ist sie dann trotzdem wieder hergekommen. Also eine riskante Kritik?
Ja, also folgenlos, denke ich, wird es für sie nicht bleiben. Sie tritt schon seit sehr vielen Jahren, also mehr als 10 Jahren, nicht mehr auf. Also schon nur noch, wenn sie einzelne Lieder singen soll, ab und zu, aber sie gibt keine ganzen Solokonzerte mehr. Die wären jetzt dann sicherlich nicht mehr möglich, aber sie ist im Fernsehen eben auch noch immer wieder aufgetreten, vor allem in Jurys von Musikwettbewerben, Sängerinnenwettbewerben. Das ist sicherlich nicht mehr möglich, denke ich jetzt nach dieser Äußerung. Denn die Stimmung ist jetzt extrem angespannt in Russland. Was sie da gesagt hat, wird im Kreml als Verrat ausgelegt, bestimmt. Und das wird der Kreml und wird Putin ihr übel nehmen. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie verhaftet wird oder so. Davor wird der Kreml zurückschrecken, aber sie wird es schon spüren.
Wir haben das Stück gehört von ihrer Kollegin Gesine Dornblüt, die uns den Rapper Timati vorgestellt hat. Und die hat in ihrem Porträt gesagt, Russlands Kulturszene sei gespalten eben in jene, die gegen Putin und verstummt sind oder im Exil, und in jene, die mit der Anbiederung an das System Geld verdienen, wie der Rapper, von dem wir gehört haben. Wie ist Ihre Einschätzung? Spaltet es sich wirklich in diese zwei Lager? Gibt es bald eben nur noch diese Seitenkritik, entweder von außen und der Rest ist leise oder für Putin?
Ja, es sind die beiden Lager, und ich meine, je länger der Krieg dauert und je mehr sich die Nachrichten über Gräueltaten der russischen Armee häufen, desto mehr wird ja Schweigen auch eben zum Stillschweigen, denn eben Einverständnis. Und die Liste derer, die nicht mehr auftreten dürfen, die Liste ist nicht offiziell, aber es gibt sie, die ist lang, und diese Menschen sind auch teilweise, diese Musikerinnen und Musiker sind teilweise noch in Russland, aber sie stehen eben ja gegen den Kreml und den Krieg. Sie werden nicht besonders angetastet, also der Kreml vermeidet es hier, Aufsehen zu erregen mit solchen dann eben wichtigen oder prominenten Personen, aber diese Spaltung ist real.
Kurze Frage zum Schluss. Glauben Sie denn, der Weg in die Öffentlichkeit, den sie jetzt dann eben gegangen ist mit dieser Kritik, kann der in der Kultur, in der Kunstszene vielleicht was bewegen, also mehr anstoßen und dann ja, ich meine, das ist ja im Endeffekt dann vielleicht der nächste Wunsch in der Folge, auch gesellschaftlich?
Ja, das Wichtige an jetzt gerade dieser Kritik von Alara Pugatschowa ist eben, dass sie zu den Leuten durchdringt, die tatsächlich auch für Putin sind. Also das ist das gleiche Klientel sozusagen, die Putin für ein unfehlbares Staatsoberhaupt halten. Und da gibt es dann schon die Hoffnung, dass diese Menschen beginnen nachzudenken. Ihr Instagram-Account, wo sie da jetzt das verfasst hat, hat 3,5 Millionen Abonnenten. Es hat jetzt 90.000 Kommentare, 670.000 Likes gegeben. Die Hoffnung ist schon da, dass die Menschen jetzt beginnen nachzudenken nach so einem Beitrag. Wie berechtigt das ist, das wird man wohl erst im Nachhinein dann sagen können. Wenn es dann in, keine Ahnung, 2 Monaten zu Protesten kommt, dann wird man sagen, ja, und Alla Pugatschowa hat auch mit dazu beigetragen.
Florian Kellermann, unser Korrespondent für Russland. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen von Susanne Balthasar.
In Großbritannien findet das Staatsbegräbnis von Königin Elisabeth II. Statt. Nach dem Trauergottesdienst ist der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht worden, von wo aus er nach Windsor gefahren wird. Der Ablauf der Trauerfeierlichkeiten folgt einem minutiösen Plan, der schon vor Jahren festgelegt wurde. Das Begräbnis sei neben der Krönung das wichtigste Ereignis im Leben eines Monarchen, sagte der Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, Dirk Pörschmann, im Deutschlandfunk Kultur. Hier zeige sich der Staat.
In früheren Zeiten war das auch ganz wichtig, dass man gezeigt hat, die alte Königin ist tot, es gibt einen Wechsel, die wurde nicht entführt oder ist verschwunden, sondern sie ist gestorben und nun kommen diejenigen an die Macht, die dynastisch an der Reihe sind. Gleichzeitig zeigt sich eben heute in Großbritannien eine lange Tradition und die will den Menschen auch sozusagen in ihrer Erschütterung etwas entgegensetzen. Und das ist immer beim Tod, der ein gewisses Maß an Chaos in das Leben bringt. Dann kommt eben die Ordnung. Deswegen ist das alles auch ganz minutiös geplant.
Am Abend um 20.30 Uhr wird Königin Elisabeth II. An der Seite ihres Mannes, Prinz Philipp, und ihres Vaters, König George VI. In einer privaten Zeremonie beigesetzt werden. Die indische Schriftstellerin Meena Kandasamy erhält den Hermann-Kästen-Preis für verfolgte Schriftsteller des PEN-Zentrums Deutschland. Mit Empathie, analytischer Schärfe und literarischem Furor fahre Kandasamy durch patriarchale, feudale Strukturen und benenne Gewalt gegen Frauen und die Folgen eines ungezügelten Kapitalismus, teilte PEN-Vizepräsidentin Cornelia Zetsche mit. Der Hermann-Kästen-Preis ist mit 20.000 € dotiert. Die Preisverleihung findet am 15. November in Darmstadt statt. Die Einführung eines Pflichtfachs Informatik in ganz Deutschland fordern Bildungsexperten der Kultusministerkonferenz KMK. Es bestehe ein breiter Konsens, dass informatische Bildung ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiche Teilhabe an der digitalisierten Welt sei, heißt es in einem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission für die KMK. Der Informatikunterricht könne bereits im Fach Sachkunde in der Grundschule beginnen. Das Gremium aus 16 Bildungsforschern berät die Länder in bildungspolitischen Fragen. In einigen Bundesländern gibt es bereits Informatik als Pflichtfach. In anderen wird es als Wahlmöglichkeit angeboten. Der russische Kosmonaut Valery Polyakov ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die russische Weltraumbehörde Roskosmos teilte mit Bedauern den Tod des Helden der Sowjetunion, des Helden Russlands, des sowjetischen Piloten und Kosmonauten und des Weltrekordhalters für den mit 437 Tagen längsten Flug ins All mit. Polyakov war Arzt und gehörte seit den 1970er Jahren zum sowjetischen Raumfahrtprogramm. Als Kosmonaut flog er in den 1980er und 90er Jahren zweimal zur Weltraumstation Mir.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit dem Hinweis, vielleicht nicht alles aus der Schulzeit am allerletzten Schultag in den Müll zu schmeißen oder auf dem Schulhof zu verbrennen oder für immer in irgendwelche verstaubten Schränke zu stellen oder was man sonst so mit alten Klausuren machen kann. Denn manche Begegnungen zum Beispiel, die halten ja dann doch ein bisschen länger und tragen weiter. Jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin zu töten. Jeden Tag in diesem Land und etwa jeden dritten Tag stirbt deshalb auch eine Frau. Mehr als 100 Frauen werden jedes Jahr getötet. Der Begriff dafür ist Femizid. Frauen, die getötet werden, nur weil sie Frauen sind. Dass das ein großes Problem ist in diesem Land, jeden Tag ein solcher Versuch, das wird aber erst seit ein paar Jahren diskutiert. Es war relativ lange versteckt hinter eher unpassenden, verschleiernden Begriffen wie Familiendrama oder Beziehungstat. Ist es Gewalt, an die wir uns gewöhnt haben, vielleicht ja sogar auch ein bisschen mit durch Sehgewohnheiten? Ein bisschen danach klingt der Titel eines Buches, Gewohnte Gewalt, häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino. Einer der Herausgeber, der Essayist Dreli Robnik, mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen über dieses Buch und das eher Grundsätzliche dahinter. Hallo Herr Robnik.
Hallo.
Das Thema Femizid. Mein Eindruck wäre, dass diese Begriffe, die das so ein bisschen verschleiern, dass die noch nicht abgelegt sind, also Familiendrama oder Beziehungstat, kann man dann also wirklich sagen, das Thema als Problem ist gesellschaftlich schon wirklich angekommen?
Also einerseits ist es sicher eine Errungenschaft, dass diese von Ihnen genannten fürchterlichen, verzerrenden und verniedlichenden Ausdrücke, die Beziehungstragödie hat es in den österreichischen Redeweisen da auch gegeben, dass die am Verschwinden begriffen sind. Und das ist sicher gut. Und dass Femizid als Femizid und einer Mord an Frauen, weil sie Frauen sind, als solches benannt wird. Andererseits, was jetzt diese Frage betrifft, ist es gesellschaftlich angekommen? Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, und ich formuliere das jetzt fast sarkastisch, dass die Situation in Österreich zumindest dieses Jahr schlimmer geworden ist. In Österreich ist nicht nur, was die Femizidstatistik anbelangt, die Lage viel schlimmer verglichen mit Deutschland. Dass aber dieses Jahr mein Eindruck ist, dass das in der Berichterstattung so ein bisschen den Eindruck bekommt, dass das durchgewunken wird, dass es gar nicht mehr diese Empörungsgeste gibt oder die Frage, wir müssen da jetzt sozusagen Kontakt aufnehmen oder ein Interview bringen mit Personen aus Frauenschutzorganisationen, von Frauenhäusern etc., sondern man kriegt so ein bisschen Your Daily Frauenmord serviert und weiß, okay, übermorgen kommt der nächste oder dann sind mal ein paar Tage ohne Femizid und dafür vielleicht gleich zwei an einem Tag.
Die Texte Ihres Buches, die untersuchen ja nun das Verhältnis von solchen Taten, an die wir uns vielleicht irgendwie auf eine schreckliche Art und Weise gewöhnt haben, und den Gewohnheiten, die es im fiktiven Bereich gibt, in Thrillern, in Krimis, im Kino. Da gibt es ja ein eigenes Genre, Domestic Noir oder Domestic Thriller, wo es eben genau darum geht, dass die Bedrohung nicht von außen kommt, sondern im eigentlich geschützten, denkt man jedenfalls, Raum stattfindet. Kann man sagen, das ist etwas, wo die Gewalt erstmal filmisch einfach abgebildet wird, oder ist es mehr?
Ich glaube, es ist insofern mehr, als diese Filme, diese Thriller, die in häuslichen Bedrohungssituationen spielen, in vielen Fällen eigentlich die Chance ergreifen, dass sie uns auf der Seite der bedrohten Figuren positionieren. Dass sie uns mit diesen Figuren mitfürchten, mitfiebern lassen und uns auch sozusagen diese Identifikation, wäre stark gesagt, diese Anteilnahme von einer erfolgreichen Gegenwehr mitgeben. Also viel von dem, was wir heute Thriller nennen, sofern es jetzt nicht ein AgentInnen-Thriller oder Polit-Thriller ist, aber viel von dem beginnt eigentlich damit, dass die Spannungsfiktionen und damit auch das Spannungskino vor circa 100 Jahren bereits anfängt, den häuslichen Raum, und das ist also ein ganz stark als weiblich typologisierter Raum, den als einen Bedrohungsort für Frauen durch ihre Ehemänner, durch ihre Beziehungspartner zu erschließen.
Trotzdem problematisch vielleicht durch das eben Reproduzieren und daran Gewöhnen?
Das Gewöhnen in unserem Buchtitel mit der gewohnten Gewalt war natürlich mal ganz stark die gewohnte Gewalt als eine des Wohnens einerseits aufzugreifen, als eine Gewöhnung, die in Öffentlichkeiten basiert, in medialen Diskursen eine Art Hinnehmen. Uns schien eher, dass in vielen Fällen das Spannungskino vielleicht schon seiner eigenen Logik nach gar nicht so sehr auf diesen Gewöhnungsaspekt steckt, weil es ja immer wieder sozusagen das Moment des Neuens, das Moment des Mitbangens, das Moment des offenen Ausgangs, das Moment des Handlungsspielraums ins Bild bringen muss. Also für uns war der Akzent weniger drauf, dass man sagt, da gibt es jetzt diese Filme, die gewöhnen uns da mit dran, sondern eher, da gibt es diese Filme, die räumen uns die Chance ein, wieder einerseits Angst um einen Ausgang, aber andererseits auch Hoffnung auf einen anderen Ausgang. Hoffnung, dass die jeweils bedrohte Frau, das jeweils bedrohte Kind sich wehren wird. Dass das ganz stark etwas ist, was inszeniert wird.
Ja, was ja eben, Sie haben es angesprochen, schon sehr weit auch zurückreicht, viel weiter als jetzt zum Beispiel hierzulande oder auch in Österreich vermutlich der Begriff Femizid zurückgeht, geht es bei Ihnen ja zum Beispiel auch um die sogenannten Gaslight-Verfilmungen, also Verfilmungen eines Theaterstückes rund um die 1940er Jahre, also ganz und gar nicht neu, wo es im Prinzip aber auch schon um das geht, was den Begriff Gaslighting dann geprägt hat, also das jetzt sehr verkürzt gesagt psychische Manipulieren, man könnte vielleicht sagen perfide psychische Spielchen, aber das können Sie etwas genauer erklären. Warum fangen Sie quasi da an? Warum ist das sowas wie so ein Anfangspunkt?
Es ist ein Anfangspunkt, weil dieser Ausdruck Gaslighting über die Psychologie in den letzten Jahren, das ist noch nicht lang her, ich würde sagen, das bewegt sich so im Bereich der letzten 5 bis 10 Jahre, in den Jargon der politischen Kritik avanciert ist. Der Ausdruck ist noch nicht ganz geläufig. Ich merke auch, ich muss den manchmal übersetzen, aber es ist oft so, dass Leute sagen, ja, Gaslighting, kann ich mir was drunter vorstellen. Geht zurück auf dieses Theaterstück aus den späten 30er Jahren und auf zwei prominente Verfilmungen aus den 1940er Jahren, eine britische und eine Hollywood-Verfilmung später, wo Ingrid Bergman, die von ihrem manipulierenden, verschwörerisch tätigen Ehemann bedroht ist. Gaslight, diese Filme, weil das Gaslicht in so einer viktorianischen großbürgerlichen Wohnung da immer wieder so einen Bedrohungsmoment und auch so eine unheimliche Atmosphäre erzeugt, das Flackern des Gaslichts. Also Gaskrise ist etwas, was da sozusagen vor 80 Jahren schon fiktional verhandelt wird, allerdings mit einer anderen Wendung. In der Politik ist das ein Ausdruck, der vor allem mit der Regierungszeit, Amtszeit oder fürchterlicherweise muss man vielleicht sagen mit der ersten Amtszeit von Donald J. Trump assoziiert war, nämlich Öffentlichkeiten gegenüber so zu agieren, dass ich nicht nur offenkundig Lügen verbreite oder propagandistisch meine Interessen verbreite, sondern dass ich die Fähigkeit dieser Öffentlichkeiten, wahr und falsch zu unterscheiden, systematisch untergrabe und zerstöre. Das eben nach dem Modell, wie es diese eiskalten, bisschen dandyartigen Ehemänner in diesen Gaslight-Filmen machen, also gegenüber der Ehefrau ständig Sachen verstecken etc., es dann ihr zuschieben, dass sie das getan hätte, dass sie zunehmend das Bewusstsein und die Kontrolle über ihre Abläufe verliert und ihr dann zu signalisieren, mein Schatz, du brauchst Hilfe. Ja? Und ich werde dir diese Hilfe geben und ich weiß, was du da benötigst. Und da hätten wir eine Analogie zu einigen rechten autoritären Politikstrategien, mit denen wir in den letzten Jahren allzu sehr konfrontiert waren.
Treli Robnik sagt das, einer der Herausgeber von Gewohnte Gewalt, häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino. Wenn Sie in Berlin leben oder einen Besuch planen und wenn Sie sich für Fotografie interessieren, dann sollten Sie das CO Berlin nicht verpassen. Ein sehr, sehr guter Ort für Ausstellungen mit Fotografie. Und ja, wenn Sie nicht hier sind oder herkommen möchten oder können, dann können Sie auf jeden Fall Gerd Brendel zuhören. Der war nämlich für Sie und für mich und für uns da und hat sich eine neue Ausstellung angeschaut über queere Fotografie und hat sich erstmal was gefragt.
Bei Queerness in Photography liegt die Frage auf der Hand, denn so schillernd wie das Medium Fotografie ist, so diffus erscheint der Begriff queer. Was also ist queer und was queere Fotografie?
Ist es denn der Nagellack, ist es der Lippenstift oder ist es irgendwie der Rock? Was ist es eigentlich?
Antwortet Chefkurator Felix Hoffmann mit einer Gegenfrage und schiebt eine Antwort hinterher, die zugleich eine Behauptung ist.
Aber Queerness ist eben eher eine Befreiung.
Eine Befreiung von Rollenbildern. Typisch Mann, typisch Frau. Das Spiel mit Identitäten zieht sich als roter Faden durch die zwei Etagen des Ausstellungsprojekts. Wobei das Spiel der Männer und Frauen, deren Porträts im ersten Teil zu sehen sind, einen bitterernsten Hintergrund hat. Undercover. A Secret History, eine geheime Geschichte of Cross-Dressers, lautet der Titel. Es sind Dutzende von Männer- und Frauenporträts in der Rolle des anderen Geschlechts. die der Regisseur Sébastien Lifschitz über Jahrzehnte gesammelt hat.
J'étais un adolescent à Paris. J'allais beaucoup au marché aux puces.
Ich war ein Jugendlicher in Paris und ich habe viel Zeit auf Flohmärkten damit verbracht, nach alten Fotos zu suchen, in Kartons, in alten Koffern.
Pourri dans des valises abandonnées.
Erinnert sich Lifschitz an die Zeit seines eigenen Coming-outs.
À l'époque, il n'y avait pas encore Internet.
Das war vor dem Internet und ich war auf der Suche nach einer Bestätigung, dass ich nicht alleine war, dass es schwules Leben vor mir gab und Schritt für Schritt gelang es mir, Bilder homosexueller Paare zu finden. Und daneben von Personen in Drag. Das fand ich total aufregend.
Et j'étais fasciné en fait par cette culture.
Männer in der hochgeschlossenen Frauenmode des späten 19. Jahrhunderts als Travestie-Attraktion halblegaler Kabarets, als Freundinnenpaar bei einem Picknick in den 50er Jahren. Lifschitz' Sammlung umspannt ein halbes Jahrhundert Fotografiegeschichte. Aber was alle Fotos verbindet, ist der selbstbewusste Blick in die Kamera.
Pour moi, l'intime est politique.
Für mich ist das Private politisch. Schon das Erstellen der Fotos ist für mich radikal, weil diese Menschen etwas riskierten.
They are rebels.
Wie zum Beispiel Strafverfolgung oder soziale Ächtung. Und so bewahrten die meisten Porträtierten ihr Geheimnis über den Tod hinaus. Lifschitz' Sammlung ist eine Galerie anonymer Helden einer vergessenen Geschichte. Das gilt auch für die Fotos, die der Regisseur bei New Yorker Trödlern entdeckte. Schnappschüsse um 1900 aus amerikanischen Frauencolleges, auf denen sich die Studentinnen mit Anzug und Zigarre in Szene setzten. Ein Spiel, auch hier mit ernstem Hintergrund. Denn damit dokumentierten die Studentinnen ihre Forderung nach Gleichheit, die sich mit der Einführung des Frauenwahlrechts in den USA zumindest teilweise erfüllte. Die Partys und die Fotos gerieten in Vergessenheit, bis sie Lifschitz in New York wiederentdeckte. Auch sein Lieblingsbild entdeckte er in Manhattan.
Hier, dieses Foto eines jungen Mannes, das ich in New York gefunden habe. Es heißt Jim.
Nicht größer als ein Passbild. Der versonnene Blick des jungen Manns geht in die Ferne. Er trägt Ohrringe unter der Kurzhaarfrisur und er ist einfach wunderschön. Das Porträt stammt aus der Zwischenkriegszeit, ungefähr aus der Zeit, in der Virginia Woolf ihren Roman Orlando veröffentlichte, dessen altersloser Held mal als Mann, mal als Frau durch die Geschichte reist.
Ich verstehe.
Anfang der 90er Jahre wurde der Stoff mit Tilda Swinton in der Hauptrolle verfilmt.
Ob männlich oder weiblich, die Blüte, Perle und Vollkommenheit eures Geschlechts sein.
Die Schauspielerin ist für den zweiten Teil der Ausstellung verantwortlich. Inspiriert von den Dreharbeiten hat Swinton 12 Fotografinnen um ihre Beiträge zum Thema Queerness gebeten. Jamal Xetlana aus Südafrika hat seine männlichen Modelle kunstvoll als Mannequins für eine fiktive Modestrecke in Szene gesetzt. Der Amerikaner Collier Shaw begleitete über Monate die Transformation eines Transmanns mit der Kamera. Was ist queere Fotografie? Ist es das queere Objekt vor der Kamera oder der queere Blick des der Fotografin hinter der Kamera?
Aber Queerness ist eben eher eine Befreiung,
hatte Felix Hoffmann gesagt. Und das ist für den Kurator ein Moment der Wahrheit.
Weil es natürlich auch immer um Sehnsüchte geht.
Sehnsüchte, die in einem Kameramoment stärker werden können als alle Normen und Verbote dieser Welt. Queerness in Photography lädt die Besucherinnen dazu ein, diese Momente zu teilen.
Gerd Brendel.